Tag 8. Donnerstag, der 24.03.2016. Austern, Robben und Pelikane. Ein ganzer Tag am und auf dem Meer. Wer hätte das gestern in der Wüste noch gedacht? Wir wurden von unseren Skippern, Crystal und Billy, auf ihren kleinen und schnittigen Motorbooten empfangen. Zuerst einmal gab es ein kleines Schlückchen gegen Seekrankheit, denn die nächsten Stunden würden wir auf hoher See verbringen. Wir verließen das Hafenbecken, wo die riesigen Lastschiffe lagen. Die Walvis Bay, wo wir uns befanden, war zu der Zeit, als die ersten Siedler aus Europa kamen, der wichtigste Hafen. Alles musste aus Europa importiert werden, sogar die Eisenbahnschienen von der Firma Krupp und Röchling. Doch der Versuch, ein Eisenbahnnetz auszubauen, scheiterte kläglich an dem sandigen Boden. Doch zurück zu uns Seefahrern. Wir fuhren also raus, vorbei an Austernbänken und einer riesigen Bohrinsel in Richtung einer Landzunge. Unterwegs trafen wir noch ein paar lustige Gesellen. Da war zum Beispiel die Robbe Edgar. Edgar sprang zu uns an Bord, denn er wusste genau, dass Crystal einen Eimer mit leckerem Fisch dabei hatte. Für Fisch machte Edgar die tollsten Faxen, stand Pose, ließ sich streicheln und räkelte sich wie ein Modell. Als er unser zweites Boot hörte, machte er sich von dannen, denn er wusste ja genau, dass dort auch noch ein Eimer voller Fisch auf ihn wartete. Plötzlich bekamen wir nochmal Besuch. Freddy, der Pelikan, gesellte sich zu uns. Neugierig inspizierte er uns, öffnete seinen riesigen Schnabel, brüstete sich gewaltig mit seinen großen Flügeln und watschelte auf der Bank im Schiff auf und ab. Ein Bild für die Götter. Selbst als Crystal ihn von Bord geschmissen hatte, kam er immer wieder und setzte sich frech auf das Dach des Cockpits und lugte neugierig über die Windschutzscheibe. Crystal gab Gas, sodass er den Fahrtwind nicht mehr standhalten konnte und beleidigt weiterflog. Wir näherten uns der Spitze der Landzunge, auf der sich eine große Robbenkolonie niedergelassen hatte. Es war zu schön, diese gemütlichen Tiere zu beobachten, wie sie sich putzten und faul in der Sonne lagen. Die Kleinen eroberten bei spielerischen Rangeleien ihre Kräfte und die Mütter kümmerten sich liebevoll um ihre Jungen. Ein Bild für die Götter. Mittlerweile war es Mittag und der erste Hunger kam auf. Da zauberte Crystal wieder einen Eimer hervor, doch dieser war gefüllt mit frischen Austern. Austern ist ja nicht jedermanns Sache. Ich hatte schon mehrmals in Südafrika und Frankreich welche gegessen und mein Fall waren sie nicht. Dennoch probierte ich sie. Diese hier waren viel fester und fleischiger, also muscheliger als die in Frankreich, die immer so schlapprig sind. Doch wieder musste ich feststellen, dass ich Austern nichts abgewinnen kann, obwohl ich sonst alles liebe, was Augen und Fühler hat und aus dem Meer kommt. Selbst der gute Champagner, den Crystal uns anbot, konnte den Geschmack nicht verbessern. Die Stimmung war bombig, die Sonne zeigte sich nun auch endlich und wir genossen die Ruhe und das sanfte Schaukeln auf dem Meer. Paradiesisch. Doch irgendwann ist immer Schluss mit lustig und in einem spannenden Wettrennen mit dem anderen Boot kehrten wir in den Hafen zurück. Den weiteren Nachmittag verbrachten wir ganz gemütlich in Swakopmund. Natürlich nicht, ohne uns vorher noch in dem Liquor Store mit dem Nötigsten fürs Abendessen versorgt zu haben. Tag 9. Freitag, der 25.03.2016. Twyfell Fountain, versteinerter Wald. Wieder 320 Kilometer Fahrt, wieder in die Geröllwüste. Zum Glück konnte Inge uns viel über Land und Leute erzählen, was uns die Zeit vertrieb. Doch auch so herrschte super Stimmung im Bus. Also ich hatte wirklich schon ewig nicht mehr so gelacht. Das lag an der tollen Gruppe, denn wir verstanden uns prima und noch keiner hatte den Gruppenkoller gehabt. Am späten Mittag kamen wir bei Twyfell Fountain, der Zweifelsquelle, an. Hier fand man zahlreiche Felsgravuren. Man spekuliert, dass diese mit Quarzstein in Sandstein geritzten Bilder als eine Art Wegweiser oder Nachrichtenblätter für die Nomaden gedient hatten. Bilder von Antilopen jeglicher Art, Zebras, Giraffen, Löwen, Strauße, Nashörner, Elefanten sollten wohl zeigen, welche Tiere die wandernden Völker auf ihrem langen Weg gesehen hatten. Es gab sogar Gravuren von Robben und Pinguinen, was bedeutete, dass die Menschen den weiten Weg bis zur Küste auf der Suche nach Nahrung gewandert waren. Auch Wasserlöcher waren eingezeichnet. Die Kreissymbole werden noch heute als Markierung von Wasserlöchern auf den Straßenkarten der Nationalparks benutzt. Ein runder, ausgemalter Kreis war ein Wasserloch, welches immer gefüllt war. Ein bloßer Kreis eines, welches nur temporär Wasser hatte. Ganz schön gewieft, die Damaras und Sarns. Nach einer kleinen Kletterpartie fuhren wir zu den Orgelpfeifen. Hunderte von bis zu 5 Meter hohe Basaltsäulen reihten sich wirklich wie Orgelpfeifen aneinander. Anschließend ging es zum Petrified Forest, dem versteinerten Wald. Auf diesem Feld, was aussieht wie ein Stück verbrannte Erde, liegen etwa 50 fossile Baumstämme. Als wir weiterfahren wollten, fragte uns der Ranger, der uns über das Gelände geführt hatte, ob wir ihn und seine Frau und Kind mit nach Corixas mitnehmen könnten. Das Kind sei krank und das nächste Krankenhaus liegt in Corixas, 50 Kilometer entfernt. Natürlich nahmen wir sie mit, doch uns zeigte diese Situation, wie einsam, verlassen und hilflos diese Menschen doch sind. Diese kleine Familie lebt weit ab von jeglicher Ansiedlung. Nichts drumrum, aber auch gar nichts. Was hätten die mit ihrem kranken Kind nur gemacht, wenn wir nicht zufällig vorbeigekommen wären oder keinen Platz mehr im Bus gehabt hätten? Wieder einmal fragten wir uns, wie man in diesem Land unter diesen Umständen existieren konnte. Wir ließen die drei also am staatlichen Krankenhaus raus und erreichten schon bald unser Nachtquartier, die Aigovati Lodge. Die Zimmer waren einfach und rustikal. Eine steile Treppe führte hoch auf eine weitere Ebene, wo nur ein einzelnes Bett stand. Das war auch gut so, denn unten das Doppelbett wäre sogar für Heide und mich zu schmal gewesen. Das soll schon was heißen. Das Restaurant war ein offenes Haus mit einem reetbedeckten Dach und hinter dem Garten war sogar ein Gelände, wo kleine Springböcke weideten. Sie störten sich kein bisschen an uns, so dass wir sie bei unserem üblichen Gin Tonic beobachten konnten. Es herrschte eine schöne Abenddämmerungsstimmung, so dass der Tag friedlich ausklang. Tag 10. Samstag, der 26.03.2016. Ugab Rockfinger, Etosha. Wieder einmal 7 Uhr Koffer vor die Tür und unsere Fahrt führte uns weiter nach Norden Richtung Etosha Nationalpark. Unterwegs stoppten wir bei einigen Straßenhändlerinnen, die ihre bunt gestickten Handarbeiten anpriesen. Sie saßen da in ihren Bretterverschlägen, fast jede mit einer Singer-Nähmaschine vor sich. Drumherum spielten ihre kleinen Kinder. Es waren Frauen aus dem Stamm der Damara, denn wir befanden uns hier im Damara-Land. Gegen Mittag erreichten wir das Etosha Village. Unsere Unterkünfte waren dieses Mal wirklich abenteuerlich, zumindest meine. Wie ein Zelt auf Pfählen, allerdings mit festem Boden und sehr festen Zeltplanen. Die Seiten hätte man wie bei einem Zelt hochrollen können. Die Toilette, eine primitive Dusche und ein Waschbecken aus Stein waren draußen in einer Art Holzverschlag, also Open-Air-Sanitäranlagen. Ich fand es klasse, so wie es sich gehörte für eine afrikanische Lodge. Als uns aber der erste Käfer über den Weg lief, nahm Heide Reißaus. Sie quartierte sich bei Petra ein, die ein tolles, komfortables Zimmer mit 3 Betten hatte. Zum Glück hatte es niemanden gestört, dass die Unterkünfte so verschieden waren. Ich denke, es gab einige unter uns, die es ebenso abenteuerlich fanden wie ich, mal so zu schlafen, zumindest hoffe ich das. Für den Nachmittag hatten wir 2 Geländewagen mit Rangern gebucht, sodass wir schon mal eine kleine Spritztour durch den Nationalpark machen konnten. Viel lief uns nicht vor die Nase, bis ein Riesenelefantenbulle kam plötzlich aus dem Gebüsch und schritt langsam und majestätisch in voller Größe an uns vorbei. Ich finde, Elefanten sehen immer aus, als würden sie lachen. Er ließ sich von nichts und niemand aus der Ruhe bringen. Meine Herren, war der groß. Vor lauter Ehrfurcht vergaß ich fast zu fotografieren. Also, allein wegen dieser Begegnung hatte sich diese kleine Safari schon gelohnt. Wir waren alle beeindruckt und die Vorfreude auf den morgigen Tag im Nationalpark wuchs. Abends gab es dann eine ganz erlesene Speisekarte. Neben einer heißen Grillplatte standen Schüsseln mit rohem Fleisch und man konnte unter Kudu, Springbock, Impala, Zebra, Warzenschwein und Lamm wählen und es vom Koch braten lassen. Natürlich ging es nun reihum wie: Hast du schon das Zebra probiert? Nee, aber das Impala ist lecker oder das Warzenschwein ist ziemlich zäh. Was wir zu dem Zeitpunkt vergaßen bzw. verdrängten, war die Tatsache, dass wir all die süßen Tierchen morgen in freier Wildbahn suchen und sehen würden. Der Hunger und auch die Neugier jedoch waren größer. Durch die Dunkelheit tappte ich dann zu meinem Zelt und schlief wie ein Stein. Ich glaube, in der Nacht hätten Dutzende von Käfern oder Spinnen über mich krabbeln können und ich hätte es nicht gemerkt. Tag 11, Sonntag, der 27.03.2016. Etosha Nationalpark. Dieser Bus-Safari-Tag begann mit einem absoluten Highlight. In der Nähe eines Wasserloches kam plötzlich ein Löwe aus dem Wald. Er schien satt zu sein, denn er spazierte langsam und gemächlich Richtung Loch und begann zu saufen. Er trank und trank und trank und man konnte so richtig sehen, wie sein Bauch immer voller und dicker wurde. Das ist kein Scherz. Zwischenzeitlich hatten sich um uns und neben uns natürlich noch viele andere Jeeps gesammelt und schnell erkannten wir das Prinzip. Man musste immer nur dorthin fahren, wo ein Haufen Autos standen. Wir fuhren weiter und schon wieder standen mehrere Autos am Straßenrand. Wir glaubten es kaum, aber da spielten doch tatsächlich zwei kleine Löwenbabys. Sie rangen miteinander, purzelten übereinander und machten die ersten Versuche, sich anzufauchen. Die Mutter lag gemütlich im Schatten eines Baumes und ließ die Kleinen gewähren. Was soll ich mehr zu diesem Tag sagen? Wir sahen so ziemlich alle Tiere. Oryxe, Impalas, Gnus, Zebras, Giraffen und Elefanten mit ihren Jungen. Sogar ein ganz winzig kleines Elefantenbaby war dabei. Es lief noch unter dem Bauch der Mutter und wurde ständig von den wachsenden Tanten beobachtet. Am Anfang schrie noch jeder, wenn er sie ein Tier entdeckte, doch am Schluss waren wir so verwöhnt, dass wir bei Impalas oder Zebras fast gar nicht mehr hinschauten oder an die Fenster stürzten. Unsere Fotoapparate liefen heiß. Ich erinnere mich, dass ich einmal einen ganzen Tag durch den Krüger-Nationalpark in Südafrika gefahren bin und wir außer ein paar Impalas und Affen nichts gesehen hatten. Was für ein Glück hatten wir hier in der Etosha-Pfanne. Am Abend erreichten wir voller Eindrücke unsere Mokuti Etosha Lodge. Man merkte sofort, dass diese Lodge von deutschen Reiseveranstaltern wie TUI oder der Tour angeboten wird, denn es waren fast nur deutsche Gäste hier. In dem großen und sehr gepflegten Garten konnte man sich echt wohlfühlen und die paar Stunden bis zum Abendessen entspannen. Das war aber auch gut so, denn in den letzten Tagen hatten wir kaum Zeit gehabt, mal Luft zu holen. Mal wieder dauerte es nicht lange und die ganze Gruppe fand sich am Swimmingpool wieder. Nach dem Abendessen tranken wir noch einen kleinen Absacker an der schönen Freiluftbar. Als wir dann in unsere Zimmer wollten, stellten wir fest, dass einige Oryxe auf dem Rasen standen und sich wohl als Rasenmäher verdient machten. Ich muss schon sagen, Oryxe sind zu vielem zu gebrauchen. Als Fotomotiv, als Rasenmäher, als Gulasch oder gegrillt. Tag 12, Montag, der 28.03.2016. Zumeb, Okahandja. 7 Uhr, Koffer vor die Tür. So langsam, aber sicher, machten wir uns schon wieder auf unseren Rückweg Richtung Windhoek. Gen Süden fuhren wir über Okahandja in die Kupferstadt Zumeb. Unterwegs machten wir einen Fotostopp am Otjekoto-See, einer von den zwei einzigen natürlichen Seen von ganz Namibia. Kurz vor der Besetzung durch südafrikanische Truppen versenkten die Deutschen hier schnell nochmal ihre Waffen im See. Verzweiflungstat, hat aber nichts gebracht. Zumeb ist eine Bergwerks- und Hüttenstadt, wo hauptsächlich Kupfererz abgebaut wird. Na, wenn mich das mal nicht an meine Völklinger Hütte erinnert. Ein Teil der abgebauten Erze wurden hier direkt vor Ort verhüttet, doch der Löwenanteil ging per Schiff die ganzen 5.800 Seemeilen, also fast 10.800 Kilometer, von Swakopmund nach Hamburg. Wir besuchten hier ein Museum, in dem liebevoll Erinnerungsstücke aus den Zeiten der ersten deutschen Siedler gesammelt wurden. Man sah Maschinenteile, Werkzeuge, Utensilien jeglicher Art aus dem Bergwerk und dem Alltag der einheimischen und deutschen Arbeiter. Da war zum Beispiel eine alte Grubenlampe, eine Lore aus dem Stahl der Firma Krupp, Werkzeuge und so weiter. Aber auch Alltagsdinge aus dem Leben der Berg- bzw. Hüttenarbeiter gab es zu sehen, wie zum Beispiel eine Ansammlung alter Fotoapparate, alte Münzen, Briefmarken der kaiserlich-preußischen Post, Fahrkarten, die einen für Deutsche, die anderen für Einheimische und, was ich als Reiseveranstalterin von Chorreisen am lustigsten fand, ein kleiner Zeitungsartikel, in welchem der Werkschor seine Probenpause über Weihnachten ankündigte. Hier in dem Museum hätte man stundenlang rumstöbern können, doch leider mussten wir weiter zu unserer letzten Übernachtungsstätte. Der Okahandja Country Lodge. Ein Pool lud zwar verlockend ein, doch ich musste noch all unsere Flüge einchecken. Zum Glück stellte mir die Lodge ihren PC zur Verfügung und zum Glück hatte ich ja meinen PA dabei. Petra hatte ich im Laufe der Fahrt zu meinem Personal Assistant erklärt, denn sie notierte jeden noch so dummen Spruch, der während der Tour gefallen war, vor allem meine. Sie als penible Steuerfachangestellte überprüfte gewissenhaft jeden einzelnen Buchstaben und diktierte mir geduldig jede verfluchte Reisepassnummer. Ohne ihre Hilfe hätte ich mich wahrscheinlich aus dem Fenster gestürzt, also danke, PA. Vor dem Abendessen trafen wir uns alle und Inge und ich spendierten mal wieder eine Runde Sekt. Ich nutzte die Gelegenheit, um Inge und Tim tausendmal für ihre Hilfe und Unterstützung zu danken, denn für mich war es ja auch das erste Mal, dass ich mit einer Gruppe in Namibia war. Martina, die ja leider zu Hause bleiben musste, hatte zum Glück alle anfallenden Trinkgelder mit in den Reisepreis einkalkuliert, die ich während der Tour auch brav an die entsprechenden Menschen übergeben hatte. Und natürlich war da auch ein schöner Betrag für Inge und Tim geplant, so dass ich nun im Namen aller diesen Umschlag übergeben konnte. Der Moment bat sich an, denn ich wollte es nicht zwischen Bus- und Flughafentür machen, wo alle schon in Gedanken bei dem Rückflug waren. Der Rest des Abends verlief ruhig, fast schon ein bisschen wehmütig. Tag 13, Dienstag, der 29.03.2016, Okapuka, Verabschiedung, Heimflug. Ein letztes Mal, 7 Uhr, Koffer vor die Tür. Wir mussten erst gegen 14 Uhr am Flughafen sein und so hatte Inge vorgeschlagen, noch eine kleine Jeep-Tour auf der Okapuka Ranch zu machen. Wir hatten von den Big Five nämlich noch kein Nashorn gesehen und Inge versprach uns, dass wir dort welche vorfinden würden. Da waren wir natürlich dabei. Als wir ankamen, mussten wir leider hören, dass die Nashörner seit Tagen verschwunden und jede Suche erfolglos gewesen war. Ein bisschen enttäuscht waren wir schon, aber es waren halt wilde und freie Tiere. Da konnte man einfach nichts machen. Inge tat es furchtbar leid. Als Entschädigung schickte sie uns ein paar Tage später ein schönes Bild von einem dieser Nashörner über WhatsApp. Danke, Inge. Die Tour war entspannend. Wir fuhren durch schöne, sanfte Wiesen und grüne Bäume, mal keine Wüste. Anschließend genossen wir noch einen vorzüglichen Farewell-Lunch in Joe's Beerhouse bei einem letzten Rock-Shandy. Um den Abschiedsschmerz am Flughafen nicht zu groß werden zu lassen, gab es wieder eine Runde Sekt zum Schluss. Wir alle hatten uns vorgenommen, tapfer zu bleiben, aber die ein oder andere Abschiedsträne floss dann doch noch. Nun mussten wir aber endgültig auf Wiedersehen sagen und verschwanden durch die Sicherheitskontrolle und aus Namibia. Ein Land so kontrastreich, so vielfältig, so faszinierend und so weit, wie es unsere Träume sind. Mache ich es auch kurz und schmerzlos, wie man es bei jedem Abschied tun sollte. Ich höre jetzt auf zu reden und danke allen, die mit mir diese wundervolle Reise erlebt und mir so nette Gesellschaft als Weggefährten geleistet haben. Ich danke Inge und Tim unendlich, dass sie mich als junge, unerfahrene Reiseveranstalterin so unglaublich unterstützt haben. Ich danke jedem, der sich die Zeit genommen hat, meinen Reiseerinnerungen zuzuhören, um sie mit mir zu teilen.